Direkt aus Europa, Nummer 297, Seite B.
Nach sieben ist es, Sie hören Deutschland Radio Kultur. Deutschland schwächelt an zwei gesellschaftlichen Fronten. Viele Menschen sind Politik müde oder inzwischen sogar von der Politik abgestoßen und viele konsumieren nicht mehr, mal freiwillig, mal unfreiwillig. Das ist schlecht für eine Gesellschaft, in der politisches Engagement und das Streben nach materiellem Wohlstand zentrale Säulen sind. Der Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Kaube sieht unter den beiden beschriebenen Phänomenen eine Wurzel und er nennt sein politisches Feuilleton verlorene Illusionen, Konsum und Politik ohne Enthusiasmus.
Die Deutschen befinden sich in einer besonderen Gefühlslage. Charakterisiert ist sie durch zwei Begriffe, die seit einigen Jahren im Umlauf sind. Der eine heißt schwache Binnennachfrage, der andere Politikverdrossenheit. Übersetzt heißt das, die Leute kaufen wenig. Der private Konsum hat gegenüber dem Sparen an Reiz verloren. Und sie engagieren sich auch immer weniger in politischen Parteien oder sozialen Bewegungen. Denn genau das meint ja Politikverdrossenheit, dass niemand mehr so recht glaubt, durch Politik lasse sich irgendetwas Entscheidendes für das Gemeinwohl ausrichten. Dieser doppelte Rückzug aus dem Konsum und aus der Beteiligung an Politik stellt eine Zäsur in der Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik dar. Denn das Einkaufen und das Protestieren waren zumindest im Westen der Republik über Jahrzehnte hinweg zwei ganz elementare Verhaltensweisen im öffentlichen Leben. Dem Wirtschaftswunder, also dem Einkaufen, folgte die Studentenbewegung, also das Protestieren. Danach machten die Studenten Karriere und kauften Reihenhäuser. Nach einiger Zeit folgten wieder soziale Bewegungen gegen Atomkraftwerke und Mittelstreckenraketen. Daraus entwickelte sich erneut eine Konsumkultur. Es kamen die Ökoläden, die Selbsterfahrungskurse und die Ferien in der Toskana. Und also war man wieder beim Konsum. Der amerikanische Ökonom Albert Hirschman hat hierfür schon vor 20 Jahren eine kleine Konjunkturtheorie des öffentlichen Lebens entwickelt. Ihr zufolge wechseln sich in vielen modernen Gesellschaften zwei Formen des aktiven Lebens ab. Die eine ist dem politischen Engagement gewidmet, die andere ist auf materiellen Wohlstand gerichtet. Nach den politischen Kämpfen, die sich in zwei Weltkriegen entluden, verloren viele Bürger das Interesse am Staat. Als dann die ersten Erfahrungen mit Kühlschränken, freier Fahrt für freie Bürger und Urlauben in Rimini gemacht waren, politisierte sich wieder eine ganze Generation. Aber es ging den 68ern mit der Politik wie ihren Eltern mit dem Wohlstand. Weder die Kühlschränke und Italienurlaube noch die Befreiungsbewegungen hielten dauerhaft, was sie versprachen. Und eben dies war Hirschmans Erklärung für das ständige Hin und Her des gesellschaftlichen Lebens. Die großen privaten wie die großen politischen Erwartungen sind sehr enttäuschungsanfällig. Und darum schwanken die Bürger ständig zwischen beidem. Soweit die Theorie und jetzt die Gegenwart. Sie scheint die Theorie zu widerlegen. Denn was wir gerade beobachten, ist eben beides zugleich. Konsumverdrossenheit und ein apathisches Verhältnis zur Politik. Wie kommt das? Wie kommt es, dass heute weder das öffentliche Leben noch der private Wohlstand in der Lage ist, besondere Energien der Bevölkerung freizusetzen? Was den privaten Wohlstand angeht, liegt eine Erklärung auf der Hand. Sie lautet Sättigung. Die Aussicht, einmal in Italien Urlaub machen zu können oder ein eigenes Auto zu fahren, war in den 50er, 60er und noch in den 70er Jahren eine ganz reale Antriebskraft des privaten Verhaltens. Der erste eigene Fernseher, das erste Auto, das waren Ziele. Der erste Farbfernseher, der erste Zweitwagen, das war ein Luxus. Aber der erste Plasmabildschirm, das erste Navigationssystem, das ist nur noch ein Ritual. Mit anderen Worten, die Aussicht auf zukünftigen Konsum mobilisiert keine außergewöhnlichen Verzichtsbereitschaften mehr. Und das führt zur Frage nach der Politikverdrossenheit. Denn wenn heute noch Verzicht gefordert wird, ist es meistens der Verzicht der anderen. Deshalb streitet man über Steuersätze und den Erhalt wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. Der eigene Wohlstand erscheint nicht länger als ein Versprechen, dem man sich durch Arbeit annähert. Man sieht ihn vielmehr in Abhängigkeit davon, was andere bereit sind, von ihrem Wohlstand herzugeben. Politik wird so zum Geschäft gesellschaftlicher Lastenverteilung. Daran aber lassen sich keine großen Versprechen knüpfen. Das allgemeine Wahlrecht, der Kampf gegen Ausbeutung, der Friede oder eine unvergiftete Natur, das waren politische Ziele, die sich für soziale Bewegungen eigneten. An sie ließen sich Vorstellungen vom guten Leben knüpfen. Doch schon die Vollbeschäftigung ist ein Ziel ganz anderer Art, von der nachhaltigen Rentenfinanzierung oder der Reform der Krankenkassen ganz zu schweigen. Gewiss, es handelt sich um Sachverhalte, die stark in unser Leben eingreifen. Aber sie eignen sich nicht, um große Gruppen politisch zu mobilisieren. Es hängt kein Mythos an ihnen und keine Empörung darüber, dass die entsprechenden Ziele nicht durchgesetzt werden. Der liberale Rechtsstaat, die Demokratie und der Sozialismus sind durch große Theorien und Ideologien, von John Locke und Rousseau bis zu Karl Marx, vorbereitet worden. Für den Wohlfahrtsstaat gab es eine solche umfassende, einbildungskräftige Ideologie nicht. Und darum ist auch der Streit um den Wohlfahrtsstaat, aus dem die heutige Politik besteht, nicht massenwirksam. Man überlässt ihn den Experten. So schwindet der Enthusiasmus aus beidem, aus dem Konsum und aus der Politik. Nach 50 Jahren Wirtschafts- und Protestgeschichte sind wir ernüchtert. Man kann das als Zugewinn an Realismus verbuchen. Aber zufrieden, das muss man festhalten, sind wir mit diesem Zugewinn nicht.
Verlorene Illusionen, Konsum und Politik ohne Enthusiasmus. Ein politisches Feuilleton des Philosophen und Wirtschaftswissenschaftlers Jürgen Kaube. Das Manuskript und das Audio on Demand bei uns im Internet www.dradio.de und im Radio zu hören, die Wiederholung heute gegen 10 vor 1.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Freitag, 14. Oktober. Willkommen zum Mittagsjournal, sagt Andrea Maywald. Gesundheitsministerin Rauch-Kallert war gestern Abend einmal mehr bemüht, in Sachen Vogelgrippe zu beruhigen. Das Virus sei nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, es gebe keinen akuten Handlungsbedarf. Auch dass die Regierung immer noch nicht die Medikamente gekauft hat, die im Fall einer sogenannten Pandemie zum Einsatz kommen sollen, ist für die Ministerin kein Problem, denn derzeit gebe es keinen Hinweis, dass sich das Vogelgrippevirus verändere und sich mit einem herkömmlichen Grippevirus verbinde.
Um für den schlimmsten Fall gerüstet zu sein, soll die türkische Regierung nach Medienberichten eine 500.000 Packungen des Grippemittels Tamiflu geordert haben. Tamiflu gilt als das einzige Medikament, das auch gegen die Vogelgrippe helfen soll.
Christian Hunger hat sich bei Geflügelzüchtern in Österreich umgehört, wie man sich auf eine mögliche Verbreitung des Tierseuchenvirus vorbereitet.
In Österreich werden jährlich Eier und Geflügel mit einem Gesamtwert von 260 Millionen Euro produziert. Österreich versorgt sich damit zu 3/4 selbst, der Rest wird importiert. In den letzten Jahren gab es allerdings keine Importe aus Rumänien und der Türkei, heißt es aus der Landwirtschaftskammer. Die größte Gefahr kommt derzeit von den Zugvögeln, die über den Kot vor allem Tiere in Freilandhaltung anstecken könnten. Noch gibt es kein generelles Verbot der Freilandhaltung. Franz Schrall, der Obmann der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft, sieht die Branche jedenfalls für den Ernstfall gut vorbereitet.
Wenn Maßnahmen notwendig werden, können die jedenfalls in Österreich sehr rasch umgesetzt werden. Ob ein Verbot der Freilandhaltung Sinn ist, wird gemeinsam mit den Behörden geklärt werden.
Die zentrale Interessensvertretung empfiehlt jedenfalls schon jetzt, Freilandhühner in die Ställe zu sperren. Das betrifft etwa 1 Million von insgesamt 5 Millionen Legehühnern. Damit könne die Ansteckungsgefahr zwar nicht ganz ausgeschaltet, aber immerhin minimiert werden, heißt es. Zuständig für ein Verbot ist das Gesundheitsministerium. Dort hat man bereits im August mit einem Rundschreiben an alle Eier- und Geflügelproduzenten auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Sie werden unter anderem zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgefordert. Ein plötzliches Verenden einer größeren Anzahl von Tieren, massiver Rückgang bei der Legeleistung oder Mattigkeit und Appetitmangel können auf eine Infizierung hinweisen, heißt es. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, wird über die Betriebe eine amtliche Sperre verhängt und der gesamte Tierbestand vernichtet bzw. unschädlich beseitigt. Um eine Weiterverbreitung zu verhindern, werden auch alle Kontaktbetriebe bzw. Betriebe in unmittelbarer Nachbarschaft in diese Maßnahme mit einbezogen. Vorkehrungen für einen eigenen Krisenstab sind jedenfalls getroffen. Die betroffenen Eier- und Geflügelproduzenten bekommen den Wert der Tiere ersetzt.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen, es begrüßt Sie Udo Bachmeier. Der Wellness-Tourismus ist seit Jahren die Wachstumsbranche im Österreich-Tourismus. Mehr als 3 Millionen Gäste pro Jahr buchen bereits einen derartigen Urlaub. Allein im letzten Jahr haben in Österreich 71 neue Wellness-Hotels eröffnet, ein Plus von knapp 10 Prozentpunkten. Wellness, das klingt verlockend nach Entspannung im Whirlpool, nach wohltuender Massage und sauberer Saunalandschaft, doch vielfach wird Versprochenes nicht gehalten. Anonyme Tester haben jene 750 Betriebe in Österreich jetzt genau getestet, die unter dem Signum Wellness firmieren und waren mit dem Angebot oft gar nicht zufrieden. Details von Barbara Weinzierl.
Wo Wellness draufsteht, ist noch lange nicht Wellness drin. Das stellt der Relax Guide fest, der alljährlich die Wellnessbranche in Österreich auf Bademantel und Saunatemperatur überprüft. Die Testergebnisse werden anschließend in einem Ratgeber zusammengefasst. Der Herausgeber des Relax Guides, Christian Werner, stellt den heimischen Wellness-Anbietern in der neuen Ausgabe kein gutes Zeugnis aus.
Die Top-Kategorie, das sind doch eher wenige, ich würde sagen vielleicht 20 von 750. Aber was vielleicht interessanter ist, sind die vielen, die nicht gut sind, also die man meiden sollte. Und das sind fast 60%.
406 von 752 Hotels haben den Testkriterien nicht entsprochen. Die 15 anonymen Tester sind bei ihrer Suche nach Entspannung auf viel Ärgerliches, aber auch Skurriles gestoßen. Zimmer mit Schrankbetten aus den 70er Jahren, Wellness-Hotels mit angeschlossener Kfz-Werkstätte oder Tankstelle. Ein Wasserhotel ganz ohne Schwimmbad. Punkteabzüge gibt es auch für Zimmervermieter, die ihren Gästen absurde Gebühren verrechnen.
Wirklicher Standardfall ist ein Bademantel, für den es einen Aufpreis gibt, um 8 Euro. Aber sogar eine Leihgebühr fürs TV-Gerät, so 2,50 pro Tag, das kommt uns auch immer wieder vor. Einen Aufpreis für eine Sauna zu verlangen, und der ist dann vielleicht so in der Größenordnung von 8 bis 10 Euro, das ist wirklich Abzocke.
Schwarze Schafe, die der ganzen Branche zu schaffen machen, bestätigt die Verantwortliche für die Thermenregion Burgenland, Gabriele Heidwanger.
Ich glaube, das ist für alle ein Problem und es ist auch ein Problem für eine Region, die versucht, vorne dabei zu sein, wenn es Betriebe gibt, die diese schwarzen Schafe sind, weil eigentlich der Rest der Betriebe in dieser Region dadurch natürlich auch leidet.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Heute von der Frankfurter Buchmesse und mit Christina Jansen am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Menge der Dichter ist es, die die Dichtung herunterbringt in Ansehen und Wirkung, hat Goethe einmal voller Frust geschrieben. Wie gut, dass ihm ein Besuch der Frankfurter Buchmesse erspart bleibt, denn was die schiere Masse angeht, ist das hier kaum zu übertreffen. Mehr als 7000 Verlage aus gut 100 Ländern stellen in diesem Jahr aus. Allein 100.000 Neuerscheinungen sind zu besichtigen. Ob nun zum Nutzen oder Schaden der hohen Dichtkunst, das bleibt dem einzelnen Betrachter überlassen. Zum Beispiel meinem Kollegen Hans-Jürgen Bartsch, der sich in den Messehallen umgesehen hat. Herr Bartsch, wie sieht's aus? Sind Sie denn schon klüger geworden?
Ja, ich weiß nicht, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ob das dann noch klappt mit dem Klügerwerden, ist was anderes. Aber ich versuch's mal. Ich sitze hier vor einem Buch, das heißt Sterling Silver One. Sie hören schon, das ist Englisch. Englisch für Senioren. Ich blätter jetzt mal darin. Sofern man das überhaupt hört bei dem Lärm, der hier im Hintergrund herrscht. Sterling Silver One für Senioren, Irina Pechnitz vom Cornelsen Verlag. Wer kauft diese Bücher?
Wir hoffen, dass all die Personen, die in der zweiten Lebenshälfte sich noch für Fremdsprachen interessieren oder einfach sich weiterbilden wollen, dass wir die für Sterling Silver gewinnen können.
Das ist ja eins der Neuerscheinungen hier, eins von 100.000 Neuerscheinungen. Bildung nur für Senioren, wer ist die Hauptzielgruppe?
Wir bieten Bildungsmedien an für alle Personen, die in irgendeiner Weise sich aus- oder weiterbilden wollen oder müssen, sofern sie noch zur Schule gehen. Wir starten jetzt neu mit einem Bereich, der sich ganz gezielt auch an Senioren wendet, Fremdsprachen für Senioren, weil wir einfach denken, dass man dort oder wir wissen, dass man dort anders lernt, dass es wichtig ist, kleinere, kurze Lerninhalte zu haben, andere Themen einfach auch und häufigere Wiederholungen zum Beispiel.
Ja, schönen Dank, Irina Pechnatz. Hier ist die Messe ja zurzeit geöffnet für das Fachpublikum. Am Wochenende ist sie dann für jeden offen. Insgesamt 12 Hallen, Christina Jansen, gibt es hier. Sie haben einige schon gesehen. Shuttlebusse fahren, die 350.000 Besucher, die erwartet werden über das Messegelände. An allen Tagen möglich ist es auf der Antiquariatsmesse schon Bücher zu kaufen. Diese Antiquariatsmesse gibt es nun zum ersten Mal. Alte Drucke, Bibliophilie. Vieles. Es kostet so 30 € pro Stück oder wenn Sie ein bisschen mehr in der Tasche haben, macht auch nichts. 850.000 €, dafür gibt es auch etwas zu erwerben. Kostbarkeiten also für jeden Büchersammler. Das älteste aller Bücher darf natürlich auch nicht fehlen. Eine Goldbibel ist ganz neu auf dem Markt. 2,5 Kilogramm ist sie schwer, illustriert mit 24 Werken aus der Bilderserie des französischen Künstlers Gustave Dor. Hörbücher machen sehr viel aus. Eine Steigerung um 20% in diesem Jahr, meldet der Buchhandel. Unter www.libri.de zum Beispiel gibt es jetzt Krimis, Belletristik, Hörbücher, Ratgeber mit bekannten Stimmen wie Anna Thalbach. Man kann sich das runterladen, man kann es sich kopieren, ebenso auf www.claudio.de, so heißt es, Hörspiele, Fachliteratur. Sie bekommen hier den 2,5 Minuten genauso vorgelesen aus der Süddeutschen Zeitung, das Streiflicht, wie auch einen James-Joyce-Roman, der 22 Stunden Hörgenuss bietet. Und Hörbücher aus dem Automaten werden angeboten, Prototypen, Automaten, die man künftig an Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter erwerben kann. Dann ist die Buchmesse ja auch immer, lassen Sie mich damit abschließen, verbunden mit Preisverleihungen. Der Höhepunkt, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels am Sonntag. Und heute ist der Deutsche Jugendliteraturpreis dran. Die Sieger erhalten unter anderem Skulpturen von Michael Endes Momo. Sie kennen das, da sind die Zeitdiebe unterwegs.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Bartsch, mit ersten Eindrücken von der Buchmesse.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
In der Bildungspolitik sorgten Bayern und Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen. Beide Länder haben zum 1. August nicht uneingeschränkt die neue Rechtschreibung eingeführt. Und jetzt schauen wir nach Bayern. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen stoppte ja die bayerische Landesregierung die verbindliche Einführung der neuen Rechtschreibreform. Man wolle warten, bis der Rat für Rechtschreibung in den nächsten Monaten seine Empfehlungen für Korrekturen vorgelegt habe. Der Erklärung von Ministerpräsident Stoiber, die nicht nur in Bayern viel Bürgerbeifall fand, folgte die Praxis, wonach alte und neue Rechtschreibung gleichermaßen erlaubt sind. Wie sieht nun der Alltag an Bayerns Schulen aus? Barbara Roth hat sich auf die Schulbank gesetzt.
Deutschunterricht am Luisengymnasium in München. Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse sind 14 und 15 Jahre alt. Die Aufgabe, sie sollen das Wort Außenpolitik buchstabieren.
A, U, scharfes S, I, N, P, O, L, I, T, I, K.
Warum scharfes S?
Weil ich es so schreiben würde.
A, U, S, S, E, N, P, O, L, I, T, I, K.
Warum schreibst du es mit SS?
Weil ich keine Lust habe, es mit scharfem S zu schreiben.
Null Bock auf die korrekte Schreibweise, noch geht das an bayerischen Schulen durch. In Deutschland ist seit 1. August die Rechtschreibreform in Kraft, nur Bayern und Nordrhein-Westfalen scherten aus. Außenpolitik mit doppeltem S gilt an Schulen in Baden-Württemberg, Hessen oder Thüringen als Fehler, in Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht. Entsprechend frei gehen bayerische Schüler mit den neuen Regeln um.
Betttuch, B-E-T-T und T-U-C-H. Nur man hat mir eben gesagt, dass Schwimmmeister auch mit 3 M geschrieben wird. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, Betttuch auch mit 3. Das ist eigentlich schon eine Gefühlsentscheidung. Ich schreibe halt erst Schiff hin und dann denke ich nach und schreibe einfach Fahrt dazu. Und dann sind es 3 F.
Die neue ist ein völliger Schmarrn, finde ich. Ich habe halt irgendwie keinen Bock, zum Beispiel Schifffahrt mit 3F zu schreiben. Das dauert erstmals viel zu lange. Oder es ist ein völliger Schmarrn, Tiger mit IE zu schreiben nach der neuen. Also das bringt's nicht. Also bei mir wechselt sich das ab. Manche Wörter schreibe ich halt. Zum Beispiel Außenpolitik würde ich auch mit scharfem S schreiben, aber es wechselt sich bei mir so ab, so entweder neu oder alte.
Die einen schreiben nach Gefühl, die anderen nach Lust und Laune. Mal verwenden sie die alte, mal die neue Schreibweise. Mit welcher Rechtschreibung der alten oder der neuen sie gerade spielen, oft wissen es die Schüler gar nicht. Und es ist ihnen auch ziemlich egal.
Also eigentlich interessiert es mich nicht wirklich. Ich lerne, wie man die Wörter schreibt und warum und keine Ahnung, wie das mal war. Das ist mir eigentlich relativ egal. So.
Ich habe mehrere Artikel darüber gelesen, aber Rechtschreibfehler wirken im Aufsatz eh nicht so verheerend. Wenn ich da meinetwegen 4 mehr habe, ist mir das eigentlich recht egal. Die ziehen die Note nicht so runter.
Rechtschreibfehler sind ja jetzt nicht so wesentlich, dass es irgendwie die Note so sehr beeinflusst. Eigentlich kommt es ja eher so auf den Schreibstil und so drauf an.
Noch im Sommer war die Aufregung groß. Die politische Entscheidung in München und Düsseldorf, die alte und die neue Schreibweise vorerst weiter nebeneinander gelten zu lassen, hatte für heftige Diskussionen gesorgt. Es drohe eine gespaltene Republik, hieß es, wenn die bevölkerungsreichsten Bundesländer bei der Reform nicht mitziehen. Denn Fakt ist, die Hälfte der deutschen Schüler schreibt nun nach anderen Regeln. Der Vorsitzende des Deutschen Rats für Rechtschreibung, Hans Zehetmeier, räumte ein:
Es wäre unredlich zu verleugnen, dass dies kein Ruhmesblatt ist.
Als ehemaliger Wissenschaftsminister in Bayern hatte Zehetmeier, wie die meisten seiner Kollegen in der Kultusministerkonferenz, immer auf eine schnelle Umsetzung der Rechtschreibreform gedrängt. Nun aber begrüßte er ihren vorläufigen Stopp zu Hause im Freistaat.
Weil ich es für sinnvoll halte, dass man nochmal in sich geht und nicht Teilvollzug mit Fehlerbewertung in den Schulen macht, sondern nachdem wir ja im Rat über die ganzen Dinge nochmal gehen, auch sagt, dann können wir pädagogisch das Jahr nochmal nutzen.
Denn die Rechtschreibreform, wie sie seit August in 14 Bundesländern, in Österreich und Teilen der Schweiz in Kraft trat, ist noch lange nicht perfekt. Der Rat für deutsche Rechtschreibung wird am Freitag dieser Woche tagen und sich mit den besonders strittigen Fällen der neuen Schreibweise befassen. Korrekturen sind also nicht ausgeschlossen, vor allem bei der Groß- und Kleinschreibung. Beliebtes Beispiel: Radfahren. Schreibt man Radfahren groß und getrennt oder klein und zusammen?
Nee, nicht zusammen.
Und was davon groß?
Ja, das Rad.
Die Neunklässlerin zögert zwar, aber wohl instinktiv liegt sie völlig richtig. Laut der neuen Rechtschreibung wird Rad groß und von Fahren getrennt geschrieben. Früher schrieb man Radfahren klein und in einem Wort. Im Rat für deutsche Rechtschreibung jedoch entzünden sich genau an diesem Wort heftige Diskussionen. Zehetmeier beispielsweise gefällt die neue Schreibweise von Radfahren überhaupt nicht. Falls es sich durchsetzen sollte, wird die Rechtschreibreform wieder korrigiert. Das aber wollte Bayern seinen Schülern nicht zumuten. Erst wenn die Reform mit all ihren Korrekturen in trockenen Tüchern ist, wird sie an bayerischen Schulen Fakt. Albin Dannhäuser, der Präsident des Bayerischen Lehrerverbandes, begrüßt das. Das Hin und Her aber nennt er ein ärgerliches Trauerspiel, die Kinder die Leidtragenden.
Denn jede Form von Beliebigkeit in der Orthographie führt bei Schülern zur Einprägung falscher Schriftbilder und damit zur Unsicherheit. Diese falschen Schriftbilder kann man später nur sehr schwer revidieren und insofern brauchen Schülerinnen und Schüler, aber auch wir, die Lehrerinnen und Lehrer, Verlässlichkeit.
Doch Schüler und Lehrer am Luisen-Gymnasium in München reagieren gelassen. Schließlich werden die neuen Regeln nach dem Willen der Kultusministerkonferenz schon seit 1998 gepaukt. Im Unterricht, erzählt der Deutschlehrer Bernhard Sesselmann, spiele die Rechtschreibreform so gut wie keine Rolle mehr. Natürlich korrigiert er, wie vom bayerischen Kultusministerium vorgeschrieben, in die Aufsätze der Schüler nach wie vor die neuen Regeln hinein. Das heißt, er markiert das vermeintlich falsche Wort mit dem Vermerk veraltet und fügt am Rande des Blattes die neue Schreibweise ein.
Ein ganz berühmtes Beispiel ist das Wort außen. Da schreiben die Eisern mit 2 S. Macht eine neue Rechtschreibung mit dieser S-Regel, so scharf es ist. Und da sind sie dann erstaunt, dass das also auskorrigiert wird. Und das muss man dann schon einüben. Und so, wenn man so merkt, man korrigiert, das sind viele, die oft kommen. Auf die geht man dann ein und dann muss man sich auch herleiten, warum man das so schreibt. Dann geht es schon über die Reflexion.
Seine Schüler pauken die neue Schreibweise ohne Druck. Der Erfolg gibt Sesselmann recht. Die alte findet er in den Texten seiner Schüler kaum noch, behauptet der Deutschlehrer. Wie selbstverständlich schreiben seine Schüler Stengel mit Ä statt wie früher mit E. Auch Gang und Gäbe mit Ä ist bei ihnen längst gängig.
Ich glaube, dass das etwas ist, was sich einübt und einschleift. Dass das die Schulbücher mittlerweile neue Rechtschreibung sind. Dass man auch doch in vielen anderen Büchern die neue Rechtschreibung hat. Und man lernt die eigentlich nicht über das Einüben von Regeln, sondern über Sehen. Dass man das plötzlich sieht, ach, das schreibt man so und das habe ich schon oft so gesehen und dann schreiben die das so.
Ab dem kommenden Schuljahr, heißt es aus dem Kultusministerium, soll die neue Rechtschreibung auch an bayerischen Schulen verbindlich werden. Ob es für die Schüler dann leichter wird, immerhin hat man 9 Jahre an der Orthographiereform gebastelt.
Also ich sehe wenige Vorteile. Ich finde, wie das die ganze Reform entstanden ist und wie es dann abgelaufen ist und wie man es wieder zurückgenommen hat und teilweise wieder korrigiert hat, dass die so unsystematisch waren, ist, dass es eigentlich keine Erleichterung ist. Ich finde, dass die Schüler sich nicht leichter tun.
Die Bilanz ist niederschmetternd. Umfragen zufolge lehnt die Mehrheit der Deutschen die Reform ab. Kaum ein ernstzunehmender Schriftsteller denkt daran, auf die neue Schreibweise umzustellen. Nicht wenige Zeitungen und Zeitschriften folgen noch immer oder wieder den bewährten Regeln. Nur die Schüler müssen sich an die neue Schreibweise gewöhnen. Doch unter ihnen ist die Reform schon lange kein Thema mehr. Sie geben zu, einiges sei gewöhnungsbedürftig. Sie räumen auch ein, noch nicht alle Regeln verinnerlicht zu haben. Aber mit der Reform haben sie sich längst abgefunden.
So wie vorher halt ein paar blöde Sachen dabei, aber muss man sich halt mit abwenden.
Rechtschreibung war für mich eigentlich nie so das wirklich Einfache. Und ich könnte jetzt auch nicht spontan sagen, welche Wörter sich genau geändert haben oder sonst was oder was sich genau geändert hat.
Nur in manchen Situationen ist es halt logischer für mich, weil zum Beispiel Betttuch hätte ich normalerweise immer mit 3T geschrieben. Und jetzt ist es auch erlaubt eben. Und vorher mit 2T, das war nicht logisch für mich.
Sprachföderalismus an Bayerns Schulen. Barbara Roth nahm sich des Themas an.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 296. Lisa ist eine 47 Jahre alte Frau, die vor 12 Jahren die Verbindung zu ihrer Schwester verloren hat und nun fürchtet, dass sie beide eines Tages jede für sich sterben werden, so als hätte es sie beide zusammen in diesem Leben nie gegeben. Dabei waren sie 35 Jahre lang als Schwestern auch Freundinnen gewesen, aber über die Sekte, zu der ihre Schwester gehörte, hatte Lisa nie etwas zu ihr gesagt, weil sie Angst hatte, sie dann ganz zu verlieren. An einem Frühlingstag vor 12 Jahren hat sie dann aber doch versucht, mit ihr darüber zu sprechen, weil sie glaubte, dass Lothar M., einem gemeinsamen Bekannten, schuldig zu sein, der in dieselbe Sekte geraten war und Selbstmord begangen hatte. Lisa hatte Zeitungsartikel bei sich, in denen Schlimmes über diese Sekte berichtet wurde. Aber als sie ihr das sagen wollte, stand sie mitten im Satz auf und ging. Das war das Ende ihrer Beziehung. Lisa hatte Herrn M. gut gekannt. Sie hatten viele Jahre im selben Haus gewohnt. Sie war zum Skilaufen gefahren und als sie aus dem Skiurlaub zurückkam, sagte ihr jemand aus der Nachbarschaft, dass man Herrn M. tot in der Badewanne gefunden hatte. In diesem Augenblick entschloss sie sich, ihrer Schwester endlich zu sagen, was das für eine gefährliche Sekte ist. Aber als sie ihr das sagte, bekam sie von ihr nur die Antwort, das ist alles gelogen. Obwohl Lisa immer noch in der Nähe von Familie M. wohnte, nur 3 Straßen von ihnen entfernt, hat sie Frau M. erst 2 Jahre nach Lothars Tod zufällig beim Einkaufen in einem Supermarkt wiedergesehen. Sie überlegte sich, wie sie Frau M. ansprechen sollte, aber während sie noch darüber nachdachte, kam Frau M. schon auf sie zu und begann zu erzählen. Sie sagte, dass sie darüber sprechen will, weil viele Angehörige, deren Familienmitglieder in so einer Sekte verschwinden,
ein ähnlich schlimmes Schicksal erleiden, aber oft niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Frau M. hatte das Gefühl, dass viele annehmen, wenn sich ein Sohn oder eine Tochter auf diese Weise von der Familie entfernt und jeden Kontakt abbricht, muss mit der Familie etwas nicht in Ordnung sein. Aber sie wollte sich nicht rechtfertigen. Ihr Sohn hatte geheiratet und sie hatten eine Tochter, aber nach der Geburt ihrer Enkelin litt ihre Schwiegertochter unter starken seelischen Schwankungen. Eine gute Bekannte von ihr gab ihr den Tipp, bei dieser Sekte können sie Hilfe bekommen. Aber als sie von ihren ersten Sitzungen zurückkam, ahnte Frau M. schon, dass nichts mehr so wird wie zuvor. Während ihre Schwiegertochter zu diesen Sitzungen ging, hat sie ihre Enkelin betreut, aber nach einer Woche war ihre Schwiegertochter schon so verändert, wie sie das noch nie an einem Menschen erlebt hatte. Eines Tages wollte sie sich wieder um ihre Enkelin kümmern, weil die Eltern an einem Betriebsausflug teilnehmen wollten, aber plötzlich rief ihre Schwiegertochter an und sagte, sie führe nicht mit und würde sich alleine um ihre Tochter kümmern. Sie meinte, ihre Schwiegereltern schadeten ihrer Tochter. Da war Frau M. klar, dass sich ihr Sohn auch dieser Organisation anschließen musste, wenn er seine Frau nicht verlieren wollte. Er zog sich von ihnen zurück, ohne etwas zu sagen, aber seine Frau trennte sich trotzdem von ihm. Der Sohn von Lisas Schwester ist 27 Jahre alt. Seit er 16 Jahre alt war, gehört er zur selben Sekte wie seine Mutter. Sie hat sich auch von ihrem Mann getrennt. Er hat gefühlt, dass sich sein Sohn allmählich von ihm entfremdet hat und hat immer Angst gehabt, ihn ganz zu verlieren, aber er hat gedacht, es wäre normal, dass junge Leute in diesem Alter Abstand von ihren Eltern brauchen. Dass sein Sohn sich dieser Sekte angeschlossen hat, hat er erst vor kurzem erfahren. Er hat seinen Sohn verloren, denn obwohl er noch lebt, möchte er für seinen Vater gestorben sein. Er hat seinem Vater auf ein Stück Papier geschrieben, dass er keinen Kontakt mehr mit ihm haben will. Er hat wieder geheiratet, aber er denkt immer noch an seinen Sohn aus seiner ersten Ehe. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 296. Danke.